Mein Vater, der Hans-Jürgen heißt, dachte sich, also in den 50ern war Jürgen einer der Top 10 Jungennamen, den muss ich weitergeben. Also ist er hingegangen, hat welchen Namen eintragen lassen? Jürgen. Ist er zu meiner Mutter zurückgekommen und sie fragt, Schatz, und? Ja, Jürgen. Du gehst bitte nochmal hin. Zumindest als Zwischennamen sollte es Samuel sein. Ich durfte dann viele Jahre meines Lebens Seelsorge in Anspruch nehmen, um mit diesem Namen wieder klarzukommen. Und ich kenne niemanden in meinem Alter. Doch, ich habe irgendwann in der Schule habe ich Vertretungsunterricht gehabt und dann sagt mein Schüler, ja, stellt mal euer Schildchen auf, euer Namensschildchen, damit ich euch auch ansprechen kann. Und dann saß der ernsthaft in einer fünften Klasse ein kleiner Junge, malte sein Schild, drehte es um und ich habe gedacht, deine Eltern sind so gemein. Ja, viel Seelsorge, aber irgendwann habe ich dann für mich in Anspruch genommen, okay, wenn ich beide Namen so kombiniere, dann heißt es sowas in die Richtung wie der von Gott erbetene Landwirt oder der von Gott erbetene Erdbearbeiter. Okay, das deute ich jetzt einfach mal geistlich, jemand, der Dinge umgräbt und Dinge zum Wachsen bringt. Ja, okay, damit kann ich leben. Es ist total interessant, so hinter seinen Namen mal zu schauen, was steckt eigentlich dahinter. Namen haben ja häufig auch eine Bedeutung, etwas, was Menschen extra mitgegeben hat oder Dinge, die man dann sieht. Sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Aber ich möchte jetzt nochmal so die Bühne bereiten für die Predigt heute. Auch dort geht es um einen Vater, der seinem Sohn, diesmal mit dem Einverständnis der Mutter, einen besonderen Namen gibt. Namen, den man ihm eigentlich nicht gegeben hätte, so wie man das damals gemacht hat. Und nach dessen Geburt stimmt er in einen Lobpreis ein. Und da möchte ich mal so gucken, ob wir eine Bühne bereiten können, gemeinsam in die Geschichte hinter den Song reinzugucken, so ein bisschen, um diesen Lobpreis von ihm, dieses Lied, was er dort anstimmt, ein bisschen mehr verstehen zu können und dort mit einzustimmen. Wir sind ja in der Predigtreihe O lasset uns anbeten. Man könnte auch sagen, wir gucken uns vier Weihnachtspsalmen des Neuen Testaments an. Das sind vier Lobgesänge, die wohl zeitlich als auch inhaltlich so in die Zeit der Geburt Jesu hineinfallen und alle damit auch verbunden sind. Und obwohl es Lieder von damals sind, laden sie uns ein, dort mit einzustimmen, uns dort mit einzuhängen und so diese Adventszeit in diesem Bewusstsein, hey, der Retter ist gekommen, zu begehen, uns wieder neu drauf einzulassen. Es ist ja, ich meine, jedes Jahr wieder hört man die gleichen Geschichten. Jedes Jahr ist es Jesus, der in der Krippe hineingelegt wird, immer wieder mit den Windeln. Es ist immer die gleiche Story. Und trotzdem ist es eigentlich die größte Geschichte, die es zu erzählen gilt. Die Geschichte von Jesus, die beginnt mit seiner Geburt. Und sie ist es wert, dass wir uns Jahr für Jahr neu darauf einlassen. Wir versuchen ja immer von unterschiedlichen Seiten das Ganze mal anzuschauen. Und in diesem Jahr so die Weihnachtspsalmen des Neuen Testaments. Heute nehmen wir uns das Benediktus vor, so heißt es im Lateinischen. Und der Verfasser ist der Priester Zacharias. Und damit ihr ein Bild vor Augen habt, das ist der gute Zacharias zusammen mit seiner Frau. Und es heißt von ihnen beiden, sie heißt Elisabeth, und es heißt von ihnen beiden, sie sind gottesfürchtige Leute. Und wie ihr auf dem Bild sehen könnt, sind sie in ihren Tagen weit vorgerückt. So, also das heißt, übersetzt, wenn man das Spiel des Lebens spielt, da hat man ja so ein kleines Auto, da fährt man und dreht man in diesem Spiel. Und ganz am Ende kommt die Seniorenresidenz und da haben sie schon geparkt. Und in ihrem Auto sind nur zwei Pintchen, nämlich Zacharias und Elisabeth, da sind keine Kinder drin. Also Elisabeth, heißt es, konnte bis ins hohe Alter keine Kinder bekommen. Zacharias, habe ich gerade gesagt, Elisabeth, ne? Und Zacharias war Priester. Das war sein Job, das heißt, er hatte einen Tempeldienst zu verrichten. Und es gab ein Jahr, da ist ein Los auf ihn gefallen, dort hatte er einen besonderen Dienst zu vollziehen im Tempel. Und da ist er hineingegangen und dort hatte er eine sehr besondere Begegnung. Nämlich auf einmal stand ein Bote Gottes direkt neben ihm, ein Engel. Und Zacharias erschrickt. Und der Engel sagt zu ihm, in Lukas 1 steht das, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen. Der Engel beschreibt dann noch weiter, was dieses Kind, was dieser Johannes einmal tun wird, was das Kind ausmachen wird und gibt so ein paar so Erziehungstipps mit, kein Alkohol und so soll der nicht trinken. Und sagt, dieser Junge, das wird ein geisterfüllter Mann sein wie Elia. Elia war eigentlich somit der größte Prophet im Judentum. Einer, der so geisterfüllt war, so kraftvoll in seinem Dienst. Und der Engel sagt ihm, dein Sohn, der wird sozusagen in diese Fußstapfen hineintreten. Und es gab seit 400 Jahren, gab es keinen Propheten mehr. Und das waren sehr, sehr entscheidende Menschen, Männer Gottes, für das Volk Israel. Und seit 400 Jahren gab es das nicht. Und Zacharias bekommt diesen Hinweis, hey, dein Sohn, der wird da etwas Neues wieder starten und wird ein Wegbereiter sein. Gut, Zacharias, schon ein bisschen älter. Erste Reaktion, hey Meister, ist ja schön, was du da erzählst, aber wie soll das denn funktionieren? Wie sollen meine Frau und ich noch Kinder bekommen? Das ist biologisch gar nicht möglich. Und die Antwort des Engels ist, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Meister, ich weiß, was ich höre und was für einen Auftrag ich weitergebe, welche Botschaft ich dir verrichte. Ich täusche mich nicht, sollte das heißen, ja? Aber damit du mir vielleicht glaubst und vielleicht auch so ein bisschen als kleiner Piekser auf den Hinweis, hey, vertrau Gott doch mal, bekommst du eine typische Männerkrankheit. 9 Monate Sprachlosigkeit. Du wirst nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Und es passiert tatsächlich so, Elisabeth wird schwanger, gebiert ihren Sohn und Nachbarn und Freunde kommen zu Besuch. Und damals war das so, hey, die sind ziemlich direkt nach der Geburt gekommen. Man hat jeden Abend hat man zusammen gefeiert. Das war etwas Tolles. Und so kommen sie Abend für Abend und am 8. Lebenstag findet die Beschneidung statt. Das rituelle Zeichen, was den Juden gegeben ist für den Bund mit Gott. Das vollzieht der Vater an seinem Sohn am 8. Lebenstag. Auch als ein Zeichen dafür, die Verpflichtung einzugehen, wir werden unseren Sohn nach den Geboten Gottes erziehen. An diesem 8. Tag bekommt der Junge auch seinen Namen. Gut, nun sind viele Leute da, die Nachbarn, die Freunde, und sie sagen, hey, dieser Junge, der wird Zacharias heißen. Weil das ist normal, weil wenn der Vater so heißt, dann heißt auch der Sohn so. Oder zumindest wenn der Opa so heißt, dann könnte man den Sohn auch so nennen. Also irgendwo in der Stammfolge finden sich die gleichen Namen wieder. Und die Mutter sagt, nee, den nennen wir nicht Zacharias, den nennen wir Johannes. Und alle Leute stehen drumherum und sagen, du kennst deinen Stammbaum schon, da heißt niemand Zacharias, da heißt niemand Johannes. Da kannst du vergessen. Und sie gucken Zacharias an und sagen, weil scheinbar war der nicht nur, konnte er nicht mehr reden, sondern scheinbar auch nicht hören, weil sie ja mit Gesten versucht, ihn darauf hinzuweisen, hey, der muss doch Zacharias heißen. Und irgendwie irgendwann schnallt er das dann, lässt sich eine Tafel bringen und schreibt auf, sein Name ist Johannes. Und dann haben es alle Leute geschnallt, okay, irgendwas muss Besonderes da gewesen sein. Der Typ spricht 9 Monate nicht. Dann schreibt er auf, also irgendwie scheint das der Name zu sein, also lassen wir den mal gelten. Also heißt dieses kleine Würmchen Johannes. In dem Moment, wo Zacharias es aufschreibt, kann er auf einmal wieder sprechen. So, die Erfüllung ist gekommen, der Sohn ist geboren, er hat das anerkannt, das, was der Engel ihm gesagt hat, nenn ihn Johannes. Er hat das getan, hat diesen Schritt gemacht und da wird wieder etwas aufgelöst. Das Wunder ist dann vollzogen. Er kann wieder sprechen. Und das Erste, was er tut, ist, er beginnt, Gott zu loben. Juhu, ich kann wieder sprechen. Nein, es sind so 4 oder 5 Sätze, je nachdem, welche Übersetzung du nimmst, uns überliefert, ein Weihnachtspsalm. Und das ist nicht nur ein Weihnachtspsalm des Lobes, sondern es ist gleichzeitig, wie es auch viele Psalmen im Alten Testament sind, eine Prophetie, also ein Vorausblick auf das Kommende, auf das, was einmal sein wird. Der Text verbindet Lobpreis für das, was Gott getan hat und das, was Gott noch tun wird. Die Zusagen Gottes und deren Erfüllung. Und wir lesen uns das Benediktus gleich einmal in Gänze durch. Das sind ein paar Verse. Aber mal die Frage vorweg, was wäre denn die natürlichste Reaktion? Also er ist 9 Monate stumm, er hat einen Sohn bekommen in hohem Alter, das, was eigentlich gar nicht mehr möglich wäre. Was wäre das Natürlichste, was er tut? Das Natürlichste, was aus seinem Mund hervorkommt? Was hätte ich gesagt? Was hättest du gesagt? Geburtsnachrichten. Gott, ich danke dir für meinen Sohn, meinetwegen noch, ja? Oder Leute, guckt euch meinen Sohn an, wie hübsch der ist. Johannes, hey, was für ein Prachtkerl. 379 und 50 Gramm, 3950 und, ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Danke für die gut verlaufene Geburt. Mutter und Kind sind wohlauf. Das wären auch so die ersten Worte, die erste Textnachricht, die man schickt. Aber bei ihm kommt irgendwie was anderes. Und das ist mir aufgefallen. Er beginnt nicht mit dem Lob über seinen Sohn, obwohl das doch ein gigantisches Geschenk ist. Ein echtes Wunder, wo es Gott gilt, für zu loben. Seine Reaktion im Tempel war total normal. Hey, wie sollen Elisabeth und ich denn noch ein Kind bekommen? Aber seine Reaktion in diesem Moment, vielleicht lag es an 9 Monaten Bedenkzeit. Er ist ja manchmal gut, über Dinge nachzudenken, bevor man sie sagt. 9 Monate ist schon ziemlich lang. Vielleicht sind es die bedachtesten Worte, die jemals gesprochen wurden. Also ich möchte Gewicht in seine Worte hineinlegen. Lass uns doch mal reinhören. Da heißt es in Lukas 1, Abvers 67. Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte. Also da kommt noch diese Komponente hinzu, nicht nur, dass er 9 Monate drüber nachgedacht hat, sondern der Geist Gottes gibt ihm etwas, was er ausspricht. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt. Wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst. Den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott an jedem einzelnen Tag unseres Lebens ohne Furcht dienen können in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und jetzt kommt er erst zu seinem Sohn. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Die Geburt meines Kindes ist doch eigentlich das Größte und Überwältigendste, was ich bisher erlebt habe, würde ich so sagen. Also wenn man mich fragt nach den größten Ereignis meines Lebens, bin ich ganz schnell bei der Geburt meines Sohnes oder bei meiner Tochter. Das sind überwältigende Momente, von denen erzähle ich. Und wenn man Eltern reden hört, dann ist es häufig eben genau das. Was ist so dein größter Moment deines Lebens, von dem du gerne erzählst, der dich so beeindruckt hat, der dich emotional so gepackt hat, dass er sich eingebrannt hat? Zacharias ist es ja auch so ergangen. Ja, er hat auch einen Sohn bekommen. Ein gigantischer Moment muss das gewesen sein für ihn. Er hat sogar viele Leute mit ihm, die das mit ihm feiern, hatte die Zusage von dem Engel, hey, weißt du was, du wirst dich riesig freuen und ganz viele Leute mit dir auch noch. Und es war auch so. Aber Zacharias ist von etwas anderem, von einem anderen Thema noch mehr überwältigt. Das reduziert ja nicht das eine, aber setzt dem anderen einfach nochmal etwas obendrauf. Er ist überwältigt von der Ankunft des Retters. Und wenn man sich das Zeitgeschichte mal kurz anguckt, Jesus ist ja noch nicht geboren. Also Jesus ist gerade im Leib von Maria. sie ist schon schwanger, aber er ist noch nicht geboren. Und Zacharias sagt aber, Gott hat seinen Retter geschickt. Das heißt, er kombiniert unterschiedliche Dinge miteinander und begreift, dort ist etwas passiert, was den Lauf der Geschichte jetzt verändern wird. Deswegen beginnt sein Lobgesang damit, dass Gott einen mächtigen Retter geschickt hat. Nicht noch tun wird, sondern er hat ihn geschickt. Zacharias sieht schon die Vollendung dessen, was Gott verheißen hat. Er scheint in diesen 9 Monaten Redeverbot, die er da auferlegt bekommen hat, und Zeit des Nachdenkens, Dinge reflektiert zu haben, was er in dem Moment, wo er im Tempel war, noch nicht getan hat. Gut, da hat er die Botschaft bekommen, du bekommst einen Sohn, der wird Wegbereiter sein und so weiter. Gut, und dann dauert das ja mal, Menschen sagen Dinge zu dir oder Engel sagen Dinge zu dir. Und es braucht einfach einen Moment, wo das sacken kann, wo du das reflektierst und wo du die ganze Bedeutung erst noch, wie fehlt das Wort, die ganze Bedeutung sich, die erst noch erschließt. Die Geburt Jesu ist im Vorfeld von vielen Wundern umgeben. Engel erscheinen Zacharias, Engel erscheinen auch seiner Verwandten Maria, seine hochbetagte Frau Elisabeth, die ihr Leben lang keine Kinder bekommen kann, ist schwanger geworden, er selber verstummt. All das sind ja Dinge, die normalerweise nicht passieren. Also irgendwas an Übernatürlichem. Man könnte noch eine Reihe mehr an Dingen aufzählen, was zu der Zeit passiert ist. Also wenn man aufmerksam ist, dann merkt man, da bahnt sich irgendetwas an. Und bei Zacharias, der steht irgendwie mitten in dem Brennpunkt, in dem Ganzen. Er merkt um ihn herum, irgendwas ist nicht mehr normal, so wie es bisher Tag für Tag gewesen ist. Heutzutage spricht man ja von den Zeichen der Zeit. Erkennen wir die Zeichen der Zeit? Und ich glaube, auch damals konnte man es fast riechen. Zacharias konnte es fast riechen. Da liegt etwas in der Luft, da braut sich etwas zusammen, die Einschläge kommen näher. Und Zacharias ist Priester, das heißt, er kennt sich auch mit den Schriften aus, hat sie studiert, weiß, welche Prophetien, welche Hinweise es bereits gibt auf den Messias. 700 Jahre vor ihm gab es eine Prophezeiung vom Propheten Jesaja, die Jungfrauengeburt. Ich weiß gar nicht, ob ich die drauf habe, nein. Da heißt es in Jesaja 7, Vers 14, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. 700 Jahre vorher. Und er merkt bei seiner Verwandten, die erzählt eine Story, dass sie nicht das Kind von Josef erwartet, sondern dass da was anderes passiert ist. Sie ist auf sonderbare Weise schwanger geworden. Und vielleicht mag das bei uns oder bei dir so ein Schmunzel erfoben. Hey, Jungfrauengeburt, komm, wie soll das denn gehen? Aber ein Gott, der die Spielregeln für das Universum geschaffen hat, dem ist es nicht unmöglich und für den ist es noch nicht mal schwierig, auch außerhalb dieser Spielregeln zu handeln. Er hat einen Adam aus einem Nichts erschaffen. Warum sollte er nicht auch eine Maria, ein Kind gebären lassen, was nicht durch einen natürlichen biologischen Akt gezeugt wurde. Bei der Ankündigung im Tempel hatte Zacharias vom Engel gesagt bekommen, dass sein eigener Sohn Wegbereiter für diesen Retter sein würde. Mit dem Geist und der inneren Kraft eines Elia. Und auch das passte zu den Vorhersagen eines anderen Propheten, der letzte Prophet, 400 Jahre ist es her für ihn gewesen. Es wird jemanden geben, der Wegbereiter ist für diesen Retter, für diesen Messias. Und das kommt auf seinen Sohn zu. Und jetzt fängt er an zu kombinieren und merkt, wow, in was für einer Zeit ich hier gerade lebe, was hier gerade passiert. Im Tempel mochte er das noch nicht geglaubt haben, nicht verstanden haben, aber in den 9 Monaten, wo der Bauch seiner Frau gewachsen ist, ist auch seine Erkenntnis gewachsen. Eine Zeitenwende wird eingeläutet. Und nun finde ich überraschend seine Worte nicht mehr, dass er mit einem anderen Lob beginnt. Gott, du hast den Erlöser geschickt. Riesige Freude über sein Kind, aber noch viel mehr über den kommenden Retter der Welt. Mit Johannes Geburt sieht Zacharias schon am Anfang der Geschichte das Ende. Es ist fertig und vollendet. Sein Glaube hat in dem Kind schon das vollkommene Heil, die Rettung, die Erlösung anbrechen sehen. Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu, erinnern uns daran, dass Gott als Baby auf diese Welt gekommen ist, sich klein gemacht hat, um uns zu begegnen, um uns Erlösung zu bringen. Die Zeit ist reif, die Zeit ist gekommen, Jesus ist da. Das ist das, was wir feiern. Und in diesen Lobgesang, in diesen Lobpreis von Zacharias können wir einsteigen. Voller Gewissheit, Jesus ist da. Er ist gekommen. Er hat das Werk vollbracht. Er ist seinen Lebensweg gegangen. Wir stehen dahinter und können draufschauen, was ist dort gewesen und können das mitfeiern. Und das Geschehene, das Bedeutende ist großartiger als das größte menschliche Glück. Ist uns das bewusst? Wir erleben Glücksmomente in unserem Leben. Geburt von Kindern, neuer Arbeitsplatz, was weiß ich, das neue Auto. Glücksmomente, Momente, die uns tief bewegen. Die Hochzeit, Versöhnung, wo das gelebt wird. Das sind tolle Momente, die uns bewegen. Aber das Größte und Bedeutendste ist schon passiert. Das Volk Israel hoffte damals auf einen Erlöser, der sich von den Besatzern, von den äußeren Umständen befreien würde. Und Johannes' Auftrag lag darin, das Volk darauf vorzubereiten, ihren Blick davon wegzukriegen, weil es nicht darum ging, sie von den Römern zu befreien, von der Besatzungsmacht, von den äußeren Umständen, sondern dass sie Erlösung brauchen von Sünde, von Schuld, von dem, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Rettung aus der Gottesferne, dass sie wieder mit Gott in Beziehung treten können. Es ist so, als würde er sagen, hey, erwartet nicht einen König, der mit euch gegen die römische Besatzungsmacht rebelliert, sondern richtet eure Herzen auf jemanden aus, der euch wieder mit Gott versöhnt. In Vers 77 heißt es, du wirst seinem Volk verkünden, also Johannes wird seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. In einer anderen Übersetzung heißt es, du wirst dein Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Dieses Wort Erkenntnis ist nicht nur ein theoretischer Begriff. So, ah, ich habe erkannt, die Formel ist A plus B gleich C oder sowas. Also irgendwas, was in meinem Kopf geht, sondern etwas, was in der Praxis gleich umgesetzt ist, was ich ergreifen kann, was mich tief einnimmt. Johannes soll und wird später den Juden praktisch beibringen, wie Vergebung der Sünden geschieht. Und er beginnt diese Täuferbewegung damals. Nicht gleichzusetzen mit den Baptisten, die auch eine Täuferbewegung sind oder dass wir Menschen taufen, sondern er lebt ja noch in einer anderen Zeit. Jesus ist noch nicht gestorben. Ist also noch der alte Bund. Aber er startet diese Täuferbewegung und Menschen kommen und kehren um von ihrem eigentlichen Leben. Sie sagen nicht mehr, oh, die bösen Römer, sondern sie sagen, ich habe ein Problem und ich muss umkehren. Und Johannes tauft sie und in diesem Taufen, sie steigen ins Wasser hinab und etwas wird abgewaschen von ihm, symbolisch, aber erfahrbar. Und da passiert etwas an Erkenntnis. Ich brauche eine Reinigung. Und Johannes kann es ihnen zusprechen, wenn auch mit den Mitteln des alten Bundes, sagt man. Weil die richtige Erlösung kommt erst durch Jesu Kreuzestod. Sünde wiegt in Gottes Augen schwerer als politische Unterdrückung. Sünde wiegt für Gott auch schwerer als anderes Leid, was wir erfahren. Das lässt sie nicht kalt, überhaupt nicht. Es ist ihm auch nicht egal, ganz und gar nicht. Aber in erster Linie ist Gott daran interessiert, dass die Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Das ist sein tiefstes Interesse. Deswegen hat er Jesus geschickt. Nicht, dass wir Weihnachten feiern und es ist ja so muckelig und wir sitzen als Familie zusammen und es ist ja auch schön und vielleicht streiten wir uns dieses Jahr ja auch nicht. Und Gott ging es darum, dass Beziehung wiederhergestellt wird zu ihm, zu uns selbst, dass wir uns selbst annehmen können und zu den Menschen um uns herum. In Vers 78 geht es dann weiter. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Und auch dieses Erbarmen heißt so etwas wie, sind eigentlich so die Eingeweide der Erbarmung Gottes. Alte Worte, aber die wieder etwas ausdrücken von Tiefe. Nicht irgendwie, ah, ich habe auch ein bisschen Mitleid. Sondern es bewegt Gott zutiefst. Es hat Gott geschmerzt, wie Menschen ins Verderben rennen, weg von ihm, getrennt sind von ihm. dass er mit seiner Liebe so weit gegangen ist, dass in seinem Sohn selbst auf diese Welt kam. Die Liebe zu uns Menschen hat bei Gott nicht nur ein bisschen schlechte Gefühle in der Magengegend ausgelöst, so, oh, das grummelt mich aber auch, sondern es hat ihn zutiefst bewegt, es hat ihn angetrieben, ich muss und ich will hier handeln. Und dann hat er seine Liebe offenbart, hat es in einer Tat gezeigt und in Jesus Christus ist er auf diese Welt gekommen. Zacharias singt, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird uns das Licht des Himmels, also Jesus Christus, besuchen, um uns aus Dunkelheit und Schatten auf den Weg des Friedens zu leiten. Frieden, der mehr ist als die Abwesenheit von Krieg und Verfolgung, sondern ein innerer Frieden, der einziehen kann in uns. Und wo wir auch in dieser Adventszeit zu Christus kommen dürfen, sagen, ich komme an die Krippe oder ich komme ans Kreuz als Symbole für etwas. Ich möchte, dass dieser Friede in mir einzieht. Ich möchte diesen inneren Frieden haben, dass ich nicht meine Seele unruhig ist. Ich möchte Verletzungen ablegen. Ich möchte, da wo ich angeklagt bin von außen, dass es weggenommen wird. Friede da, wo meine Seele aufgewühlt ist, unruhig ist, wo Bitterkeit und Ablehnung mein Herz belastet, da möchte Christus unser Frieden sein. Und in Zacharias Lobgesang spürt man etwas von diesem Frieden heraus, finde ich, der bei ihm eingezogen ist. Durch seine Erkenntnis, Christus ist unser Frieden. Das ist die Geschichte hinter dem Song. Die Frage ist, was ist deine Geschichte hinter dem Song? Was ist deine Geschichte, was hast du erlebt, bevor dieses Ereignis, Christus kam, in dein Leben passiert ist? Was ist eigentlich das, was du Gott wieder hinlegst und sagst, Gott, dafür lobe ich dich. Für das, was du getan hast in meinem Leben, dass du Christus in mein Leben hineingeschickt hast. Und vielleicht nehmen wir uns da einfach so einen Moment, wo wir schon aufstehen können, zusammen das auch Gott sagen und dann nochmal uns auch ein bisschen größere Lobpreiszeit nehmen, zu sagen, hey, Gott, wir loben dich für das, was du getan hast, dass du Christus in mein Leben geschickt hast, damit er mein Friede ist. Gott, ich danke dir dafür, dass du Menschen wie uns, wie den Zacharias, mit in deine Geschichte reinnimmst. Danke dafür, dass du Menschen berührst auf ganz unterschiedliche Art und Weise und dass du auch jetzt Menschen berühren wirst, da wo innerer Zerbruch ist, da wo Aufgewühltsein ist, möchte ich bitten, dass du in dieser Zeit, die wir uns gleich nehmen, dass du deinen Frieden schenkst. Dass Dinge geheilt werden, dass du Ruhe schenkst, unsere Seele, die vielleicht aufgewühlt ist. Gott, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit Vergebung möglich ist, damit wir dir wieder begegnen können und damit du Heilung schenken kannst. Amen.